ich habe das Gefühl, dass vor allen Dingen Frauen sich sehr oft sozusagen diese Last aufbürden, wirklich nett sein zu wollen, ne? Und immer noch sympathisch rüberzukommen. Ne? Wie kann ich Kritik so rüberbringen, dass ich trotzdem noch, ne, sympathisch bin? Klar ist so ein gewisses Grundmaß an Respekt und Höflichkeit gerade im beruflichen Kontext total wichtig. Und gleichzeitig finde ich es auch wichtig, sich so ein bisschen als Frau von dieser Last zu befreien.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und ich begleite dich sehr gern. Und wie du weißt, hole ich mir immer wieder auch Expertinnen dazu, die nochmal andere Impulse geben, nochmal andere Perspektiven mit reinbringen, damit wir gemeinsam wachsen können und gucken können, was können wir gestalten. Und meine heutige Interviewpartnerin ist Sirit Böhm. Vielleicht kennst du sie, vielleicht folgst du ihr auch auf Social Media. Dann freu dich umso mehr, dass ich sie heute hier live im Interview habe. Sie ist Unternehmensberaterin, arbeitet seit mehreren Jahren mit Unternehmen, vor allen Dingen im Bereich Diversity, Equity und Inclusion. Und da berät sie und unterstützt sie vor allen Dingen Unternehmen, damit die wirklich auch Strategien entwickeln und das erfolgreich umsetzen. Ich heiße dich sehr, sehr herzlich willkommen, Sirit. Freue mich so, so sehr, dass wir heute gemeinsam vor allen Dingen in ein Thema reinspixen, eintauchen, wo es darum geht zu gucken, was können wir eigentlich noch gemeinschaftlich in Unternehmen gemeinsam anschieben. Und zwar dem Feminismus oder auch dem Mikrofeminismus. Herzlich willkommen, Sirit, dass du da bist.
Liebe Christine, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für deine netten Worte. Ich freue mich sehr, heute hier zu Gast in deinem Podcast zu sein und freue mich sehr auf unser Gespräch und vor allen Dingen auf den Austausch rund um das Thema Mikrofeminismus, was ich finde ein sehr spannendes, hilfreiches Tool ist und, glaube ich, auch in der Unternehmenswelt noch mehr Anklang finden kann.
Ja, vor allen Dingen auch, damit wir uns vielleicht auch manchmal nicht so hilflos oder frustriert fühlen, ne? Zu gucken, was können wir im Kleinen, in den kleinen Momenten auch verändern. Und bevor ich mit dir in das Thema einsteige, wobei es irgendwie gar nicht so ganz auszugrenzen ist, stelle ich eine Frage immer am Anfang und die möchte ich auch dir stellen. Und zwar, wenn du so an Female Leadership denkst, was kommt dir aktuell spontan für ein Gefühl, für ein Bild im Kopf, wenn du an das Thema denkst?
Vor allem ein Gefühl von Authentizität. Ich finde nämlich, wenn man jetzt nur über das Wort Female Leadership nachdenkt oder die beiden Wörter, denkt man wahrscheinlich häufig an Frauen. Und ich finde, dass wir aber eigentlich alle daraus etwas ziehen können, und zwar einfach wir selbst sein zu können, auch die Männer. Also dass es eben aus meiner Sicht gar nicht nur um uns Frauen geht, sondern darum, dass wirklich wir alle mehr wir selbst sein können und mehr unsere eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften und Temperamente leben dürfen, zeigen dürfen. Und gerade wenn wir arbeiten und wenn wir führen, eben nicht nur nach einem singulären männlichen Standard bemessen werden, sondern wirklich so sein können, wie wir nun mal sind, mit allen Facetten der Menschlichkeit sozusagen, die dazugehören.
So kraftvoll, weil das ist ja eigentlich genau auch die Intention, zu gucken, wie können wir einfach noch mehr Breite auch in der Persönlichkeit reinbringen und die dann wiederum ins Leadership bringen. So schön, dass du es nochmal betonst. Jetzt setzt du dich sehr, sehr stark natürlich im Bereich Diversity, Equity und auch Inclusion ein. Und dazu gehört natürlich ein Teil dazu, ist der Feminismus und dann nochmal die Untergruppen. Gab es für dich so ein, vielleicht auch für einen Schlüsselmoment oder irgendwas in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich möchte dem Ganzen mehr folgen, ich möchte da mehr reingeben, ich möchte mich dem Ganzen mehr hingeben. Gab es da irgendeinen Moment?
Ich glaube gar nicht den einen großen Moment, sondern wahrscheinlich eher viele kleine Momente. Momente sicherlich durch das Lesen. Also ich lese sehr, sehr gerne, sehr, sehr lange auch schon viele Sachbücher, gerade rund um das Thema, natürlich aber auch Romane. Und ich finde, ich selbst ziehe durch das Lesen immer sehr viel Inspiration und sehr viel auch Aha-Momente, gerade im Bereich der Sachbücher, wenn man dann ein Buch liest wie Wir sind doch allerlängst gleichberechtigt von Alexandra Zykunow. Sehr, sehr tolles Buch. Eins von vielen, ne, aus denen ich einfach Inspiration ziehe und immer wieder merke, aha, das, so habe ich das noch gar nicht gesehen oder das war mir noch gar nicht so bewusst und die dann natürlich auch meine Haltung prägen und mein feministisches Denken prägen.
Und magst du mal für uns nochmal so ganz kurz vielleicht einfach, was ist so, weil da gibt es ja auch so viele Mythen, wir gehen da gleich nochmal drauf ein, was ist eigentlich Feminismus, weil da rankt sich ja so der ein oder andere hat immer dann gleich Alarmglocken im Kopf und sieht das als rotes Tuch, aber wenn wir uns eigentlich mal mit der echten Definition beschäftigen, ist es ja was Wohlwollendes und sollte eigentlich gar nicht so viel rote Tücher auslösen.
Ja, absolut. Ja, und ich glaube, man muss natürlich dazu sagen, Feminismus ist ja insgesamt eine Bewegung und es gibt nicht die eine Definition. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen. Gerade findet ja auch eine Debatte statt rund um den sogenannten Alice Schwarzer Feminismus, rund um diese Gruppierung, dass die andere Werte sozusagen vertritt als andere feministische Strömung. Das finde ich immer wichtig zu sagen, weil wenn ich jetzt eine Definition mit dir teile, dann ist das für manche vielleicht nicht deren Sicht auf das Thema Feminismus. Ne? Aber grundsätzlich finde ich, es geht vor allem darum, die Gleichberechtigung der Geschlechter, und gleichzeitig ist auch Geschlecht eine Dimension, die nur eine von vielen ist, aber die Gleichberechtigung im Grunde aller Menschen sich zu wünschen und voranzutreiben und selbst auch aktiv beizutragen. Also dass wir wirklich alle gleiche Rechte, gleiche Freiheiten, gleiche Privilegien haben. Und das ist eben noch lange nicht der Fall und bezieht sich eben auf sehr viele Dimensionen, die weit über das Thema Geschlecht hinausgehen. Deswegen finde ich persönlich auch, dass es im Feminismus eben nicht nur um die Frage Männer und Frauen geht, sondern weitere Aspekte hinzukommen, wie die soziale Herkunft, die ethnische Herkunft, ne, wenn wir über sowas wie Migrationshintergrund etc. sprechen, die sexuelle Orientierung, die Weltanschauung, also unterschiedlichste Dimensionen, die hier eine Rolle spielen und die dazu führen, dass wir eben nicht alle längst gleichberechtigt sind, wie es Alexandra Zwicker noch in dem Buchtitel ja beschreibt. Und deswegen finde ich auch wichtig, aufzuzeigen, immer wieder, und mache das auch in meiner Arbeit immer wieder, dass wir alle davon profitieren. Auch die Männer, auch diejenigen, die ja häufig sagen, es geht nur darum im Feminismus, ne, das ist so ein Mythos, es geht nur darum, die Frauen jetzt besser zu stellen und den Frauen mehr zu geben und uns irgendwas wegzunehmen. Und darum geht es eben gerade nicht. Es geht wirklich darum, dass wir alle im Endeffekt mehr wir selbst sein dürfen, wie ich es gerade schon kurz erwähnt hatte. Und wir weniger versuchen, nach solchen Stereotypen zu denken und Menschen in Schubladen zu packen, weil diese Schubladen werden uns nie gerecht. Ne? Darum geht es aus meiner Sicht im Feminismus. Und die werden sicherlich nicht, wird nicht alle so teilen, aber ja, ich denke, das trifft es für mich betrachtet sehr gut.
Und was vielleicht so für mich auch nochmal durchschwingt, auch sich ein Stück weit damit zu beschäftigen und vor allen Dingen auch offen zu sein, wie sich es auch verändern kann, die Einstellung dazu. Ich glaube, da kommt wahrscheinlich, du hast es gerade angesprochen, mit dem Lesen und mit dem Erweitern, mit Gesprächen, wie wir sie jetzt haben, kommen ja immer wieder neue Aspekte dazu und sich da gar nicht selber schon wieder auch eine Schublade aufzumachen, das ist jetzt für mich der Feminismus und so bleibt er jetzt, sondern also auch irgendwo fließen zu lassen und für sich da einfach offen zu bleiben und weiterzuwachsen. Das höre ich zumindest jetzt nochmal so ein bisschen auch für mich zumindest raus. Auch mir diese Offenheit zu gestehen und da einfach so dran zu bleiben. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, so Missverständnisse, Mythen. Wir haben das ja so ein bisschen, auch wenn wir über Female Leadership sprechen, gibt es ja immer noch diese typischen Bilder, ja, Think Manager, Think Male Phänomene. Da kommen wir ja aus der Schublade irgendwie nur langsam raus, dass auch Frauen gut ins Profil passen oder auch andere einfach andere Profile gut passen. Das Gleiche haben wir ja so ein bisschen auch mit dem Feminismus, dass der auch in Schubladen kommt. Ja, das sind so die, eine bestimmte Form von Frauen, die das so befürworten, bestimmte Klischees, die da vermeintlich erfüllt werden. Was erlebst du vielleicht auch, gerade wenn du im Unternehmenskontext bist, gibt es da unterschiedliche Mythen, die du erlebst, oder wiederholt sich eigentlich auch fast immer dasselbe?
Ich finde, es wiederholen sich oder es werden die gleichen Vorurteile, Stereotypen, Annahmen natürlich auch wiederholt, die wir auch im gesamten Alltag finden. Klar, das gehört zusammen. Ich glaube, ein klassisches in Bezug auf den Feminismus selbst, was ich gerade schon erwähnt hatte, eben, dass es nur um Frauen geht und was sich häufig eben auch in Unternehmen wiederfindet, weil wir erleben natürlich gerade eine Phase, in der Frauen gefördert werden, so in sehr, sehr vielen Unternehmen, auch wenn wir jetzt gerade so ein bisschen Rückschritte wieder erleben. Und da bekomme ich sehr häufig mit, dass natürlich viele Männer auch Sorgen haben. Was bedeutet das für mich persönlich? Habe ich daraus jetzt Nachteile? Bedeutet das, wenn wir jetzt mehr darauf achten, dass wir Frauen in Führung beispielsweise sehen und verstärkt darauf auch Acht geben, dass wir Frauen in Führungspositionen beispielsweise bringen, heißt es dann, dass ich jetzt als Mann gar keine Führungsposition mehr bekommen kann? Ne? Diese klassischen Vorurteile. Ja, und ich glaube, es wiederholt sich eben viel, diese typische Kategorisierung von Mann versus Frau, so sind Männer, so sind Frauen. Ne? Also das beispielsweise in Bezug auf Frauen in Führung erlebe ich sehr häufig, dass dann gesagt wird, Frauen führen anders, Frauen führen immer empathischer, Frauen führen immer sanfter, Frauen kommunizieren besser. Und das ist natürlich auch, also das ist, das wäre schön, wenn man das so klar immer sagen könnte. Ne? Aber letzten Endes sind wir ja alle einfach nur Menschen und manche von uns führen vielleicht empathischer, Und gleichzeitig gibt es Frauen, die absolut unempathisch sind, weil sie es beispielsweise einfach auch selber nicht anders gelernt haben, ne? Weil Empathie ist tatsächlich etwas, was man ja lernen kann. Und ich selbst beispielsweise habe auch schon sehr empathische Männer erlebt und sehr empathische Männer auch in Führungspositionen erlebt. Das heißt, da würde ich mir beispielsweise wünschen, dass wir uns ein bisschen befreien von diesem Denken, wenn ich Frauen in Führungspositionen bringe, dann habe ich automatisch empathische Führungskräfte, ja. Und umgekehrt, ne, dass wir auch Männern zutrauen und sie auch ermutigen, selbst auch empathisch sein zu können und das auch lernen zu können. Also das ist so, finde ich, der ja, fast der geläufigste Mythos in Bezug auf gerade das Thema Frauen in Führung.
Ja, das ist so dieses Schwarz-Weiß-Denken, ne? Die sind so
Ja.
und die sind so. Also brauchen wir jetzt hier eine Frau, weil da haben wir gerade eine Krise, da müssen wir das Team jetzt empathischer anfassen. Und das ist halt, da gehen wir nicht vom Ziel aus, sondern haben halt Klischees im Kopf. Und wie du sagst, dann geht es eben um die Vermeintlichen. Und dann gibt es natürlich auch Benachteiligung, weil dann habe ich das Gefühl, wegen der Frauenquote wurde da jetzt jemand so und so gewählt und es hat nicht funktioniert, ja, weil vielleicht die Frau gar nicht die empathischen Skills jetzt mitbringt, weil die ist nämlich, die hat andere Skills, ja. Und das ist hoffentlich das Ziel, was wir irgendwann mal erreichen, dass wir gar nicht über diese ganzen Grunddiskussionen uns führen müssen, sondern tatsächlich auf Qualifikationen gucken, die ja, was ja oft dann auch in Social Media gefordert wird, ja, wir sollten nach Qualifikationen entscheiden. Und da beißt sich im Moment noch leider die Maus in Schwanz, nenne ich es mal so,
Absolut.
weil wir da
Und
noch.
wenn ich da vielleicht, Entschuldigung, jetzt habe ich
Ja.
dich, wenn ich da vielleicht einen kleinen ersten Mikrofeminismus-Hack deinen HörerInnen mitgeben darf, ich finde das immer ganz gut, wenn man achtsam ist mit solchen Wörtern wie Mann und immer und nie, ne, diese klassischen Wörter, die eben diese pauschalen Zusammenhänge ja im Endeffekt beschreiben, weil die nie zutreffen, ne? Also, dass man da einfach selber auch mit der Sprache achtsam umgeht und selber auch das nutzen kann, um zu reflektieren. Jetzt habe ich über Frauen etwas gedacht, was sehr, sehr pauschal ist, oder über Männer oder generell. Ja, das finde ich immer, gebe ich auch häufig in meinen Workshops weiter, dass man mit solchen Wörtern immer wieder selber dann sich so kurz zum Nachdenken anregen kann und überlegen kann, na, was war das jetzt gerade für eine Schublade sozusagen, die ich gedanklich da aufgemacht habe und ist die überhaupt zutreffend und wie viel Raum für Individualität lässt diese Schublade zu?
So gut, ja, weil das ist ja immer das gute Indiz, dass wir hier irgendwo ein bisschen fixiert sind, auch im Denken, gerade wenn wir diese Pauschalwörter benutzen. Jetzt hast du gerade schon so einen ersten Hack quasi geteilt, was so Mikrofeminismus angeht. Mikrofeminismus, vielleicht hast du da auch deinen Bereich. Wie gibt es da eine Definition? Ich hätte gern Definitionen, merkst du heute.
Ja, um das vielleicht greifbar zu machen. Also Mikrofeminismus bezeichnet vor allen Dingen, dass man einfach im Alltag mit kleinen Gesten und Handlungen, ne? Weil ich glaube, wenn man an Feminismus denkt, denkt man immer so an das große Ganze. Wie kann man diese großen Probleme lösen, die wir in dem Bereich haben? Und Mikrofeminismus zielt einfach darauf ab, dass man sagen kann, ich mache ganz kleine Gesten, ich bin eben, ne, zum Beispiel achtsamer mit meiner Sprache, um im Alltag auf solche stereotypen Rollenbilder aufmerksam zu machen, sie selber zu hinterfragen und selber umdenken zu können, und ja, sexistische Strukturen vielleicht auch aufzudecken. Das heißt, es muss gar nicht immer das große Ganze sein. Ja, ich muss vielleicht gar nicht auf Demonstrationen mitlaufen oder, weiß ich nicht, Dinge boykottieren. Ich habe das Gefühl, dass eben viele sehr, sehr große Handlungen auch damit verbinden, mit dem Begriff Feminismus und feministisch zu sein. Und es können auch ganz, ganz kleine Handlungen sein. Ja, also was einem da typischerweise begegnet, wenn man jetzt auf Social Media nach Mikrofeminismus suchen würde, was ich ganz häufig sehe, ist zum Beispiel, ne, das Phänomen, ich weiche Männern auf der Straße nicht mehr aus, weil man da eben häufig beobachtet, Frauen sind meistens die, die einen Schritt zur Seite tun und Männer laufen schnurstracks geradeaus durch. Sowas in die Richtung oder vieles rund um das Thema Sprache. Wie kann ich achtsamer mit Sprache sein? Ich verwende beispielsweise eben nicht mehr die Stereotypen Berufsbezeichnung, ja. Also viele sprechen ja davon, wir gehen zum Arzt und dann wird immer der Arzt als ein Mann dargestellt. Und auch das ist ja so eine klassische Vorstellung, die wir einfach in den Köpfen noch haben. Das heißt, auch da kann man beispielsweise sagen, ich spreche generisch von der Ärztin oder ich gucke mir auch an, zu welchem Arzt oder Ärztin gehen wir tatsächlich und verwende das spezifische Pronomen dann sozusagen. Also einfach viele kleine Gesten, die gar nicht viel an Aufwand sozusagen benötigen, ne? Oder an vielleicht auch Vorwissen, sondern einfach kleine Handlungen, die man sehr, sehr leicht auch in den Alltag einbauen kann.
Ja, und das nimmt dann auch den Druck raus, wie du sagst, ne? Also gerade ich, Mama von 3 Kindern, ja, ich meine, ich arbeite natürlich sehr stark irgendwo feministisch durch meine Tätigkeit schon, aber es gibt trotzdem Momente, wo ich mich dann schlecht fühle, weil ich zu dieser Demo eben nicht gegangen bin, weil irgendwie zeitlich ist es nicht unterzubringen oder ein Kind ist krank oder was auch immer. Und dann fühlt man sich so ein bisschen wieder schlecht und dann aber für sich zumindest zu sehen, hey, ich kann im Kleinen und in der Situation kann ich agieren und hier kann ich was tun und hier kann ich da vielleicht nochmal was unterstützen oder da was sagen oder da auf meine Sprache achten. Das macht es ja dann auch am Ende des Tages für einen selber nochmal in der Selbstwirksamkeit viel, viel stärker. Deswegen finde ich das Thema einfach so spannend, da zu gucken, wie können wir das noch lebendiger auch in den Führungsalltag oder grundsätzlich in den Job auch reinbringen. Und jetzt würde ich ganz gerne mit dir so vielleicht gleich noch mal ein bisschen mehr reingehen. Was gibt es da so für Hacks? Gleichermaßen habe ich gesehen, du hast auch verschiedene Stationen, so ein bisschen im beruflichen Kontext, auch Konzern und so weiter. Wenn du das so ein bisschen auf deine berufliche Reise vergleichst, ja, das ist natürlich immer sehr branchenabhängig, ja, aber wie würdest du es noch vor ein paar Jahren sehen und auch heute sehen? Was so die Veränderung, was ist passiert aus deiner Wahrnehmung?
Ja, es ist eine spannende Frage, weil in den letzten Jahren tatsächlich auch viel passiert ist. Also ich habe angefangen 2015, bin ich ins Berufsleben gestartet nach dem Studium und habe dann die ersten 4 Jahre in einer großen, der weltweit größten tatsächlich Beratung gearbeitet bei Accenture. Das heißt, so diesen klassischen Beratungsalltag natürlich auch erlebt, ne? Beratungsunternehmen. Und war dann eine Zeit lang in der Industrie, bei AstraZeneca im Pharmabereich, Pharmaunternehmen. Und bin dann nochmal in ein Startup, in der Boutique-Beratung. Das heißt, ich habe da eben diese unterschiedlichen Perspektiven erlebt. Und in Bezug auf das Thema Feminismus, beziehungsweise im beruflichen Kontext, sprechen wir oft von Diversity, ne? Für mich sind es sehr, sehr ähnliche Themen, aber genau das ist ja so die Vokabel sozusagen, die wir im Unternehmenskontext häufig verwenden. Habe ich eine spannende Entwicklung beobachtet, weil ich weiß noch, mich hat das Thema schon immer angesprochen. Ich habe mich schon immer dafür eingesetzt, auch damals als Berufseinsteigerin schon. Und damals war es noch ein sehr kleines Thema, ja, 2015. Ich habe das nebenbei irgendwie so gemacht, typischerweise. Es war noch mitnichten ein Thema, mit dem man hätte sagen können, man geht irgendwie als Unternehmensberatung raus und macht das extern, ja, sondern wir haben intern damals so erste Weichen zu stellen, uns damit zu beschäftigen. Aber es war einfach gesamtgesellschaftlich noch deutlich weniger relevant, wurde deutlich weniger besprochen. Und dann habe ich das Gefühl, gab es so eine Kurve nach oben. Das heißt, es wurde über die Jahre hinweg immer wichtiger und wichtiger, bis hin 2020, 21, ne, wo ich ja dann auch das zu meinem Hauptberuf gemacht habe und ab dann gesagt habe, ich kann damit jetzt ja davon auch leben, Unternehmen zu dem Thema zu beraten. Und jetzt muss man ja leider sagen, dass gerade im letzten Jahr sehr viele Rückschritte wieder gemacht wurden. Also, ne, mit der Wiederwahl von Donald Trump in Amerika, der ja wirklich explizit Unternehmen auch in Europa dazu auffordert, ihre Programme einzustellen. Und das machen natürlich auch einige, ja, verständlicherweise, weil sie einfach Angst haben vor wirtschaftlichen Sanktionen und Einbußen, wo man aber einfach sieht, und ich erlebe das auch, natürlich in der Anfrage rund um das Thema, in der Art, wie verhalten Unternehmen jetzt wieder leider sind, dass es deutlich verhaltener jetzt wieder ist. Also ich würde sagen, so der Höhepunkt war sicherlich irgendwie, ne, zwischen den Jahren 21, 24 und dann eben jetzt leider wieder bedingt durch die politischen Rahmenbedingungen und aber auch, was man sieht gesellschaftlich, dass es einfach ein schwieriges Thema ist, dass wir jetzt gerade wieder eine Phase haben, in der es schwieriger ist. Und ich persönlich hoffe ja einfach nur, dass es eine Art von Pause ist oder dass, ne, dass jetzt einmal so Luft geholt wird und dass es dann wieder weitergeht und wir jetzt nicht einen kontinuierlichen Rückschritt erleben, was ich einfach sehr schade fände, weil wir schon Fortschritte gemacht haben, ja, die man sehen konnte. Ich persönlich habe es daran gesehen, dass wirklich sehr, sehr viele Unternehmen proaktiv auf mich oder damals, als ich auch noch im Unternehmen angestellt war, auf uns zukamen und sich mit dem Thema beschäftigen wollten und etwas bewegen wollten und wirklich ja etwas machen wollten in dem Bereich. Und das würde ich mir wünschen, dass das zurückkommt oder zumindest so ein bisschen dieses Grundrauschen auch bestehen bleibt.
Ja, und vor allen Dingen auch diese Erkenntnis, dass es ja nicht um also ne, es geht um mehr Gerechtigkeit, aber es geht am Ende des Tages auch um Wirtschaftsfaktor und dass wir das
Absolut.
irgendwie mehr verklickern, vor allen Dingen bei den EntscheiderInnen, die für sich das manchmal gar nicht unbedingt irgendwie noch nicht so, die sehen es immer noch so oft als nice to have und da sind wir ja weit weg von, ja. Also ich meine, da gibt es genug Studien, die das zeigen. Wir müssen gucken, wie sich jetzt auch gerade mit den Veränderungen in den USA, wie sich da die Studienlage natürlich vielleicht auch verändert. Da habe ich so ein bisschen Sorge, dass uns auch gerade gerade der Wert von Frauen durch fehlende Studien, weil sie einfach kostenmäßig beschnitten werden, dass uns da was fehlt, auch die Argumentationsgrundlage zu liefern. Aber Gott sei Dank gibt es ja, wie du sagst, aus den letzten Jahren, gerade 21 bis 24, gibt es natürlich zum Glück viele gute Studien, die wir jetzt auf jeden Fall nutzen müssen, um das zu unterstützen oder einfach da dran zu bleiben. Ich hatte Dr. Simone Borrell auch im, ich weiß nicht, ob du sie kennst, im Podcast, und da haben wir auch so ein bisschen über diese Strömungen oder diese Gegentrends gesprochen. Und es bleibt, und das hast du vielleicht auch beim, das hoffe ich, das ist so meins, was ich mir immer wieder einrede, ja, so, und ich, das richte ich jetzt einfach an uns alle, dieser Diversity oder auch Gender Shift oder Diversity Shift, den wir haben, der ist einfach da. Und da wird es natürlich jetzt diese Gegenbewegungen geben, wie durch so ein paar sehr, sehr narzisstische Männer, weiß ich nicht, sag ich jetzt einfach so, ich bin keine Psychotherapeutin, ich behaupte es jetzt einmal aus meiner Brille, die natürlich auch da den Gegenwind darstellen. Und das soll uns aber definitiv nicht demotivieren, sondern nach gucken, wo können wir jetzt erst recht lauter werden? Wie können wir jetzt erst recht für die Dinge einstehen, für die wir gekämpft haben? Und deswegen würde ich gerne mal so ein bisschen auch in das Thema noch mehr reingehen, Mikrofeminismus. Jetzt stelle ich mir einfach vor, also das ist ja, ne, wo kommen wir zusammen und wo merken wir auch Unterschiede? Ja, wo merken wir nach Benachteiligung? Und ein Thema ist ohne Frage in Unternehmen natürlich das Thema Meetings. Ja, ein Thema. Es gibt genug andere Themen, aber ein Thema, wo es natürlich auch oft auffällt oder wo es manchmal eine Diskrepanz gibt. Und das will ich nicht pauschal sagen, dass das überall so ist, sondern gibt es auf jeden Fall auch Unterschiede. Was sagst du, sind so Regeln, die man sich selber für sich einfach sagen darf, auch gerade als Frau, als Mann, ja. Wenn ich Benachteiligung empfinde, gerade auch im hierarchischen System, wo ich vielleicht auch Sorge habe, oh, spreche ich es jetzt an oder habe ich mir dann mit meine eigene Karriere verbaut? Was kann ich dann tun? Was hilft dann in solchen Momenten, vielleicht auch stark für sich einzustehen?
Ja, also vorab möchte ich eine ganz, ganz wichtige Botschaft an all die Frauen, die jetzt hier zuhören und sich Inspiration daraus ziehen wollen, senden. Und zwar, man kann es als Frau nicht richtig machen. Das finde ich einfach wichtig, um da reinzugehen, weil das gibt tatsächlich Studien, die zeigen, egal welche Strategie du als Frau wählst, es wird dir negativ ausgelegt, ja? Unter anderem, weil man eben denkt, Frauen sind empathisch und Frauen sind doch immer ruhig und sanft und nett. Und wenn du dann als Frau bestimmt auftrittst, dann unterbrichst du, dann, ne, dann durchbrichst du dieses stereotype Denken. Das heißt, in dem Moment bist du einfach schon, wird es dir negativ ausgelegt. Das finde ich einfach ganz wichtig, dass man sich davon frei macht. Dass man sagt, ich mag mich davon frei, mir zu wünschen, dass ich jetzt die perfekte Strategie wähle, mit der es mir nicht negativ ausgelegt wird. Also das vielleicht vorneweg. Und ansonsten finde ich es wichtig, wenn wir jetzt über Meetings sprechen, ne? Das war das Beispiel, was du gerade angesprochen hattest. Da gibt es ja häufig entweder das Thema der Redeanteile, ne? Also klassischerweise haben Männer deutlich höhere Redeanteile, Frauen häufig deutlich geringere. Entgegen übrigens des geläufigen Mythos, Stereotyps, Frauen würden so viel sprechen. Ne? Das ist nämlich im beruflichen Kontext gar nicht der Fall, da ist es umgekehrt. Und das andere Thema ist ja das des Unterbrechens. Also dass, wenn Frauen dann sprechen, sie häufig unterbrochen werden und häufig beispielsweise auch ihre Ideen einfach nochmal in anderer Form von Männern dann nacherzählt werden und dann eben aber auch als ihre ausgegeben werden. So, und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, ne, dass das so die typischen strukturellen Themen sind, die sich immer wieder finden in Meetings, dass man sich vor dem Hintergrund einfach überlegen kann, erlebe ich das als Frau? Also merke ich das in meiner spezifischen Unternehmenskultur? Weil sicherlich gibt es auch da Unterschiede, ja? Mhm. Vielleicht bin ich in einem Unternehmen, das da schon sehr viel Wert drauf legt, dass wir wertschätzend und respektvoll miteinander solche Meetings und Gespräche durchführen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn ich feststelle, okay, die Männer haben tatsächlich sehr häufig deutlich höhere Redeanteile, würde ich auf jeden Fall dazu raten, das anzusprechen. Ganz, ganz klar und einfach sehr sachlich, ne, da ranzugehen und das anzusprechen, was sicherlich helfen kann. Also ich bin ein großer Fan davon, Dinge irgendwie wissenschaftlich oder faktenbasiert anzugehen, ja, in meiner Arbeit selbst. Ich arbeite sehr gerne mit, wenn es sie gibt, wissenschaftlichen Studien zu verschiedensten Themen. Und insofern glaube ich, ne, dass man auch so seine eigene Faktenlage schaffen kann, ja. Vielleicht geht man einfach mal in 3-4 Meetings rein, beobachtet, macht sich Notizen und schreibt tatsächlich auch. Und ich glaube, das ist eine super Grundlage, um dann in das 5. Meeting zu gehen und zu sagen, bevor wir jetzt dieses Meeting starten und uns den Inhalten widmen, möchte ich gerne ansprechen, dass mir die letzten 4 Meetings aufgefallen ist, ne, und dann wirklich diese Fakten auszupacken. Und ich glaube, dann kann dir eigentlich niemand mehr in Abrede stellen, dass das ne, dass das eine faktische Grundlage ist. Das heißt, dann umgeht man die Problematik, dass, was glaube ich häufig passiert, dass es einem eben in Abrede gestellt wird, ne? Dass es dann heißen kann, ich glaube nicht, dass das so ist, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist witzig, weil das ist mir als Unternehmensberaterin wirklich häufig passiert, dass gesagt wurde, ich glaube nicht, dass wir so viel weniger Frauen in Führungspositionen haben. Ich glaube nicht, dass wir, gut, das weiß man häufig vielleicht noch grob, aber gerade so auch beim Thema Equal Pay habe ich häufig gehört, ich glaube nicht, dass die Frauen wirklich schlechter verdienen. Und dann schaut man sich eben die Datenlage an und es ist sehr klar und sehr offensichtlich. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man nicht auf Basis von irgendwelchen Glauben und Meinungen in solche Diskussionen geht, sondern wirklich versucht, so gut es geht, irgendwie eine Art von faktischer Grundlage zu schaffen, weil man dann wirklich direkt darüber sprechen kann, so und wie gehen wir jetzt damit um und welche Lösungen können wir gemeinsam finden. Und da würde ich auch wirklich dazu anregen, dass man das nicht in Eigenregie machen muss, ne? Weil es muss auch nicht die Verantwortung von mir als betroffener Frau sein, da alleine Lösungen zu definieren, sondern, und das finde ich, ist auch durchaus so ein mikrofeministischer Hack sozusagen, ja, die anderen auch mit ins Boot zu holen und zu sagen, so, jetzt haben wir gemeinsam, ja, ne, können wir es für uns festhalten, die Männer haben in unseren Meetings durchweg einen höheren Redeanteil. Wie wollen wir dafür eine Lösung entwickeln? Ja, und ich glaube, gerade im beruflichen Kontext, wo es ja so häufig darum geht, welche Lösung können wir für Herausforderungen finden, kann man das als Chance nutzen, zu sagen, ne, wie können wir kreativ sein? Wie können wir dafür sorgen, dass wir in Zukunft einen ausgewogeneren Redeanteil haben? Und das Einzige, was ja dann wirklich noch passieren könnte, und dann muss man wirklich sagen, ist es eine Frage des Nichtwollens, dass dann die anderen Meeting-Teilnehmenden, die KollegInnen sagen, ich möchte explizit nicht dafür sorgen, und dann ist das, glaube ich, auch eine Ansage.
Ja, und dann braucht es die Führung, wer auch immer dann in der Stelle ist. Und vielleicht so als Ergänzung, weil es mir gerade einfällt, finde ich es immer super, weil du gerade auch Fakten angesprochen hast. Zum einen so die praktischen Fakten für sich zu sammeln, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Und wenn ich dann nochmal Futter brauche, gerade was das Thema Redeanteil angeht, ja, Shared Airtime, übersetzt oder ne, Aristoteles Studie von Google, die das lange auch untersucht haben, sowas auch nochmal als Futter mit reinzunehmen, gerade auch aus der Führungsperspektive, sollte das einfach auch das Bestreben sein. Ansonsten haben die Teammitglieder vielleicht auch nichts im Meeting zu suchen, wenn sie auch dann keinen Redeanteil haben. Ja, das ist dann immer so ein bisschen die Frage, wie effizient ist dann das Meeting. Ja. Dann haben wir eine Basis, ich habe es gesehen, ja, ich habe es jetzt 5-mal festgestellt, so und so sieht's aus. Was machen wir jetzt? Ja, was machen wir gemeinsam? Ja.
Im Juli startet der nächste Durchgang unseres 6-monatigen Female Leadership. Wenn du dir mehr Selbstvertrauen, mehr exzellentes Führungs-Know-how und Souveränität wünschst, dann ist dieses Programm genau das Richtige für dich. Denn du erhältst eine wirklich detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für deine selbstbewusste und erfolgreiche Führung als Frau. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und trag dich auf die Warteliste ein. Und schon bald gibt's alle wichtigen Infos zum nächsten Durchgang.
Du hast es schon angesprochen, es schmückt sich jemand vielleicht mit fremden Federn und so, oder eine Frau hat schon was gesagt und dann hat sie es vermeintlich nicht laut genug gesagt, also hat es nochmal jemand anderes gesagt und da wurde es dann groß gelobt, tolle Idee und so weiter. Das fließt ja so ein bisschen einerseits auch in den Redeanteil vielleicht sogar mit rein, ja, weil ich es vielleicht damit ein bisschen mehr ausgleichen kann, weil der Fokus ist dann bei der Person auf jeden Fall auch da. Vielleicht hat sie dann die Möglichkeit, mehr gehört zu werden, dadurch, dass ich eine andere Aufteilung habe. Was gibt es sonst so für Strategien, oder die du vielleicht dann empfiehlst, die man entweder als Regel definiert oder in dem Moment vielleicht akut einsetzen kann?
Ich glaube, vor allen Dingen ist es wichtig, dass man ja auch immer wieder für sich erstmal in die eigene Reflexion geht, ne? Dass man vielleicht auf sich selbst erstmal immer wieder bewusst macht, was genau stört mich gerade. Ich kenne es zum Beispiel, dass es manchmal auch erstmal nur so ein diffuses Gefühl von irgendwas ist hier gerade off, ne? Irgendwas passt nicht so richtig. Und da finde ich es immer total wichtig, dass man sich erstmal wirklich selber auch klar darüber wird, was genau stört mich gerade, was ist es, das mich irgendwie negativ belastet, ne? Selbst sich die Klarheit zu schaffen, dann eben, ja, wie du auch sagst, finde ich eine total gute Ergänzung, vielleicht auch erstmal zu recherchieren, was finde ich dazu, sind das irgendwie geläufige Themen, gibt es dazu vielleicht auch irgendwelche externen Fakten, die ich mit einbringen kann, und das dann immer wieder ganz klar zu thematisieren. Also das finde ich total wichtig. Gerade auch im Mikrofeminismus geht es ja auch darum, eben wirklich alle mit ins Boot zu holen. Mikrofeministische Handlungen sind welche, die auch wunderbar von Männern erbracht werden können sozusagen. Und insofern würde ich das immer wieder anregen. Und das finde ich ein total hilfreichen Prozess, ne? Umso klarer ich ansprechen kann, auch was brauche ich eigentlich, ne? Was wünsche ich mir? Im Beispiel von Redeanteil kann das ganz klar sein. Ich habe beobachtet, also ich bin zum Beispiel auch großer Fan der gewaltfreien Kommunikation. Und da geht es ja häufig darum zu sagen, erstmal, ne, was habe ich beobachtet, wie habe ich mich dabei gefühlt. Man muss es nicht immer so stoisch runterbeten, aber ich glaube, es kann eine ganz gute sozusagen Anleitung sein oder Orientierung dafür, wie man in solche Gespräche reingehen kann. Und was genau wünsche ich mir eigentlich? Also auch dieses, was ist mein konkretes Bedürfnis, finde ich eine total gute, ja, hilfreiche Hilfestellung, um sehr klar formulieren zu können, was könnten wir anders machen oder in welche Richtung könnte es gehen.
Ja, und da finde ich dieses, was du vorhin auch gesagt hast, sich davon lösen, perfekt zu sein, ja. Und selbst wenn ich mich erwische vielleicht in einem Meeting, ach Mensch, da hättest du doch was sagen können. Aber ich habe es vielleicht noch nicht die richtige Handlungsoption für mich gehabt oder habe mich vielleicht dann doch noch nicht getraut, sich da auch selber Zeit zu geben und dann mache ich es halt beim nächsten Mal. Aber mein Bewusstsein wird geschärft und ich habe irgendwie beim nächsten Mal die Möglichkeit, genau bei solchen Sachen dann zu intervenieren oder dann vielleicht das Tool gewaltfreie Kommunikation entdeckt zu haben beim Recherchieren und merke, da kann ich jetzt nach vorne gehen, also sich selber da auch diesen Druck rauszunehmen, immer dann akut zu performen und ein schlechtes Gewissen zu haben.
Ja, und da vielleicht auch noch ein Hinweis. Ich habe das Gefühl, dass vor allen Dingen Frauen sich sehr oft sozusagen diese Last aufbürden, wirklich nett sein zu wollen, ne, und immer noch sympathisch rüberzukommen, ne. Darum geht es sehr häufig, erlebe ich auch in den Fragen, die mir gestellt werden. Wie kann ich Kritik so rüberbringen, dass ich trotzdem noch, ne, sympathisch bin, etc. Und da finde ich es auch wichtig, dass wir uns klar ist so ein gewisses Grundmaß an Respekt und Höflichkeit gerade im beruflichen Kontext total wichtig und das danach lebe ich persönlich auch und gleichzeitig finde ich es auch wichtig, sich so ein bisschen als Frau von dieser Last zu befreien, weil ich glaube, dass die Männer sich viel, viel weniger Gedanken darüber machen, ob das jetzt gerade wirklich nett war oder ob es nicht einfach klar war. Ja, und das würde ich auch immer wieder anregen, sich ja ein Stück weit schon davon zu befreien und klar den eigenen Werten treu zu bleiben. Also ich muss jetzt nicht reingehen und sagen, du blöder Penner, warum hast du XY? Aber vielleicht auch nicht unbedingt immer versuchen, die extra Portion Honig ums Maul zu schmieren, ne, sondern einfach ja klar zu kommunizieren, was ich denke, was ich beobachtet habe, was ich fühle und brauche, finde ich auch das ist aus meiner Sicht Mikrofeminismus, ja, zu sagen, als Frau darf ich auch mal einfach nicht nett sein, sondern mir darf es auch mal einfach nur darum gehen, oder nicht nur mal, sondern mir darf es auch darum gehen, klar zu kommunizieren, was gerade Sache ist, ohne mir Gedanken zu machen, ob das jetzt gerade nett ist und ob ich damit jetzt niemanden auf die Füße trete oder vor den Kopf stoße.
Ja, das ist dann auch, ja, das ist dann so, ich darf sein, wie es auch nach mir geht und ich richte mich nicht nach den anderen. Hat ja ganz viel auch mit dem Thema People-Pleasing zu tun und auch da mehr rauszukommen, was ja eine stark, ne, es gibt auch Männer, die People-Pleasen, ohne Frage, aber hat natürlich nochmal eine höhere Gewichtung, einfach durch unsere Sozialisierung bei Frauen und da brauchen wir auf jeden Fall auch Veränderung und vor allen Dingen auch von allen Seiten das Verständnis. Die ist halt keine Zicke, wenn sie mal was ehrlich auf den Tisch bringt, sondern es ist etwas, woran wir alle zusammen gucken können, was machen wir jetzt damit, ja, also und das auch eher sachlich betrachten und nicht emotionale Aufgeladenheiten für sich in den Raum zu stellen, ja, total wichtig. Und ich hatte irgendwo vor kurzem, das fand ich so auch nochmal einen guten Impuls, gerade so vielleicht auch in hierarchischen Systemen, da kannst du ja auch vielleicht gleich nochmal so deine Erfahrung oder auch deine Expertise reinbringen, so zu gucken, wie kann ich noch mehr, auch sowohl als Frau, aber auch als Mann oder auch als wer auch immer, gucken, wie kann ich vielleicht auch manchmal ehrlicher sein und zwar mit den eigenen Gefühlen, wenn ich vielleicht gerade vielleicht Herausforderungen habe, wie kann ich das noch offener reinbringen? Es hat für mich auch einen Teil von Mikrofeminismus, weil wir einfach uns anders begegnen und vielleicht nicht die Klischees weiter bedienen. Eine Führungskraft muss total immer der Fels in der Brandung sein und muss immer fürs Team den Rücken stärken. Ja, es gibt aber auch Momente, es ist auch ein Mensch oder wo es einfach auch herausfordernd ist, auch das für sich ist, finde ich, ein Teil des Mikrofeminismus, auch gerade als Frau, ja, da wo ich ja auch schnell und noch stärker in diesem Fokus bin, oh, da war sie jetzt aber ein bisschen schwach, da war sie zu emotional, ja. Auch nicht selber jetzt, oh Gott, wie muss ich jetzt hier mal vermeintlich performen, damit die das und das nicht von mir denken, sich diese Legitimation auch zu geben, ich bin halt ich, ja, und ich bringe auch meine Facetten hier rein.
Ja, absolut. Und ich bin ja total die Fürsprecherin von Emotionen, mittlerweile, weil ich finde, dass wir, und das ist aus meiner Sicht eben auch ein Resultat daraus, dass wir uns häufig auf so diesen männlichen Standard berufen, auch wenn gleich auch häufig unterbewusst, ne? Aber dass wir ganz oft denken, man könnte klar trennen zwischen rational und emotional. Und das geht gar nicht, ne? Das ist menschlich, ja, überhaupt nicht möglich, weil unsere Emotionen sind immer da. Die sind bei uns Frauen, die sind bei uns Männern da und die spielen immer eine Rolle. Und es geht ja gar nicht darum, sie nicht zu haben und sie nicht zu fühlen, sondern sie adäquat zu regulieren, ja. Und deswegen finde ich es eigentlich total wichtig, dass wir uns bewusst machen, was fühle ich denn gerade? Und wir alle fühlen manchmal Frust darüber, dass irgendwas nicht so läuft oder nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, wie wir es so gewünscht hatten. Wir fühlen Ärger darüber, dass vielleicht jemand anderes seine Aufgabe so und so gemacht oder nicht gemacht hat. Wir sind manchmal traurig, ne? Diese ganze Bandbreite an Emotionen, die sind immer da, ja? Und wir können die gar nicht einfach wegreden, wenn wir sagen, ich bin nur rational. Und auch da ist ja so ein Mythos, die Männer sind vermeintlich immer rationaler, die Frauen nicht, was totaler Quatsch ist, ja? Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir uns eher anerkennen und gegenseitig zugestehen, dass diese Emotionen da sind und dass es eher darum geht, wie man eben damit umgeht, ne? Und dass sich viel mehr Führungskräfte aller Geschlechter zutrauen würden zu sagen, heute habe ich einen schlechten Tag, weil ich traurig bin. Ich hatte vielleicht irgendwie ein, was auch immer da im Hintergrund passiert ist. Ne? Man muss ja auch die Details nicht teilen, ne? Aber eher, und das ist für mich eher ein Zeichen von Reife und von auch emotionaler Reife und Intelligenz, sagen zu können, was los ist und inwiefern das auch meine Arbeit beeinflusst und nicht so zu tun, als könnte ich jetzt diese Emotionen irgendwie in eine Schachtel verpacken und wegstellen, diese 8 Stunden oder wie auch immer ich dann im Büro bin, weil das ist nicht möglich. Ja, das ist ein Irrglaube.
Ja, und es tut uns einfach nicht gut, ja, jedem Einzelnen von uns nicht, weil dann projizieren wir den Frust an Situationen dann, weil sich etwas aufgestaut hat und tun anderen Menschen Unrecht damit. Das erleben wir ja
Absolut.
tagtäglich außen. Deswegen, wir hatten das vor kurzem auch in einem Projekt, dass wir gesagt haben, das Team ist mal wirklich 2 Wochen als Challenge ehrlich, wie es einem geht, ja. Und da entscheidet man natürlich, wie tief geht man in die Informationen. Ja, da muss man, wie du sagst, vielleicht nicht alles teilen, aber man merkt schon, ah, hier hätte ich jetzt geflunkert. Hier hätte ich jetzt ein
Ja.
bisschen mehr Schutzwall aufgebaut.
Ja.
Das hätte ich jetzt eigentlich gern vertuscht, weil die müssen ja das und das von mir denken. Also auch diese bewusst mal so sich herauszufordern, bewusst mal darauf zu achten, wie kann ich eigentlich das sind ja auch kleine Notlügen, die wir, oder nicht nur Notlügen, das sind ja kleine Lügen, die wir jeden Tag machen, indem wir
Ja.
in eine gewisse Rolle gehen und vermeintlich auch diese Emotionen dann auch zurückhalten.
Ja.
Und das für sich da wirklich auch mal um diese Ehrlichkeit, diese Nahbarkeit. Und wie gesagt, in einem gewissen Rahmen, man muss da nicht ins Detail in manchen Sachen gehen. Also diese Grenze zwischen, was ist persönlich, was ist privat, ja, und wie weit gehe ich da, die darf jeder für sich trotzdem definieren. Aber das finde ich so einen wichtigen Hebel, zu gucken, wie können wir das schaffen, weil das viel mit der Beziehung natürlich, wie du sagst, einfach mit uns macht, ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man hat ja oft so diese, ich beobachte das bei mir immer. Wann hat es mit einer Person, wann hat es geklickt? Und es sind oft, wenn eine Emotion irgendwie gezeigt wurde oder wenn irgendwie ich eine Seite kennengelernt habe, wo jemand gestruggelt hat, ja, oder wo er sich so gefreut hat, was ich gar nicht erwartete. Also wenn so ein Emotionsmoment irgendwo damit eine Rolle spielt, dann entsteht bei mir zumindest oft so nochmal eine andere Verbindung zu Menschen und
Ja.
das sich immer wieder zu fragen, wann hat es geklickt mit einer Person? Und das sind oft genau solche Momente. Oder es ist ein gemeinsames Hobby, wofür man brennt. Ja, es ist ja eigentlich immer emotionsgebunden und das mehr zu nutzen, ist so kraftvoll. Schön, dass du es nochmal bestärkst. Ja, sehr, sehr cool.
Ja, absolut.
Ja. Jetzt, du hast gerade schon so ein bisschen auch über. Ja, so die Veränderung, ja, dass jetzt auch gerade wieder an manchen Programmen gespart wird und so weiter. Deswegen ist vielleicht das Thema Mikrofeminismus in einer gewissen Form, um das am Leben zu halten und das Grundrauschen zu stärken, auf jeden Fall ein wichtiger Teil. Wo merkst du, gibt es trotzdem Bereiche jetzt vielleicht auch, wo man manchmal auch so ein bisschen vielleicht auch Dinge ruhen lassen sollte für den Moment, wo man merkt, da kommt man jetzt gerade nicht weiter. Gibt es da Themen, die du erlebst, wo man vielleicht auch gerade, weil jetzt politisch die Stimmung so ist, dass man vielleicht bewusst sagt, lass uns da mal ein bisschen ruhen? weil wir kommen da gerade nicht weiter. Es gibt ja immer mal so, wo es gut ist, dann vielleicht tatsächlich mal kurz zu ruhen, damit sich die Emotionen auch beruhigen. Gibt es da irgendwas, wo du merkst, da gibt es bestimmte Themen, vielleicht auch in deiner Arbeit?
Ich persönlich würde natürlich tatsächlich nicht dazu raten, jetzt ruhen zu lassen, gerade um so eine Basis auch aufrechtzuerhalten. Und es gibt tatsächlich jetzt nicht einzelne Themen, glaube ich, die ruhen gelassen werden, sondern was man eben merkt, ist tatsächlich, dass Unternehmen dann entweder so all in oder all back gehen, ne, und sagen so, ich löse jetzt die Teams teilweise auch auf oder stoppe die Programme. Also wenn, dann betrifft es tatsächlich eher so das große Ganze. Ich glaube, was man machen kann aktuell, ja, um so ein bisschen vielleicht auch für sich den Kompromiss zu finden, ist, dass man behutsamer an die Themen rangeht. Und gleichzeitig würde ich auch dazu sagen, dass das persönlich schon immer mein Ansatz war, nie so extrem polarisierend an diese Themen ranzugehen und über diese Themen zu sprechen. Es war noch nie mein Anliegen, wirklich bewusst Menschen zu irritieren oder vor den Kopf zu stoßen. Das machen manche und das ist okay, ne, wenn das deren Ansatz ist, zu sagen, durch möglichst polarisierende Aussagen möchte ich Menschen irgendwie vielleicht auch aufrütteln und aufschrecken. Ja, kann man machen. Und meins war es aber tatsächlich eher immer zu sagen, ich höre euch. Also ich höre auch diejenigen in Unternehmen, die sagen, ich habe gewisse Sorgen und Ängste und das auch einzubeziehen, ja, in den Dialog und in den Austausch drumherum. Und das wäre vielleicht jetzt umso mehr in dieser Phase ein Impuls für Unternehmen zu sagen, wie kann man umso mehr jetzt partizipativ daran gehen und versuchen, die verschiedenen Stimmen zu hören, vielleicht mit Mitarbeitenden Befragungen, um auch zu verstehen, was bewegt jetzt gerade unsere Mitarbeitenden und vielleicht auf der Basis, ja, vielleicht auch noch gezielter daran arbeiten zu können, wobei das, wie gesagt, auch schon immer so ein bisschen mein Anliegen war, zu sagen, was ist es denn in unserem Unternehmen speziell, was gerade wo drückt der Schuh am dringendsten sozusagen und womit, wie priorisiert man dann auch, ja, wie geht man es jetzt gerade an? Aber vielleicht einfach ein Stück weit noch achtsamer und noch dedizierter an diese Themen heranzugehen. Ich glaube, in dieser Hochphase, über die ich vorhin gesprochen hatte, war es so, dass einfach viele Unternehmen gesagt haben, wir wollen Diversity machen, ja, und sich gar nicht so sehr auch im Detail damit auseinandergesetzt haben, was genau bedeutet Diversity für uns, was genau wollen wir eigentlich machen, ja, welches Problem wollen wir eigentlich lösen, und das ist vielleicht jetzt eine Chance zu sagen, man geht spezifischer und konkreter an diese Themen heran und kann sich auch ein bisschen frei davon machen, zu sagen, wir wollen einfach nur Diversity machen.
Ja. Ja, auch gut. Also ich finde, also was ich jetzt gerade nochmal für mich so rausgehört oder einfach für mich mitgenommen habe, ist, gerade wenn wir vielleicht auch merken, bei manchen Themen kommt man vermeintlich gerade nicht weiter, in die Recherche zu gehen, nochmal in die Analyse zu gehen, ja, und gar nicht sich darauf festzubeißen, naja, das bringt gerade nichts, ja, so dieses Pauschalaussagen, das lassen wir jetzt mal, das bringt ja nichts, sondern zu gucken, okay, in der Form, vielleicht mit dem Weg bringt es gerade nichts, lass uns mal ein bisschen analysieren, wo stehen wir denn da gerade, was, ne, und dann Mitarbeiterbefragung, wie du gerade gesagt hast, eher dann zu gucken, wie können wir Daten sammeln, wie können wir Emotionen sammeln, wie können wir Bedürfnisse sammeln, die vielleicht einen anderen Weg offen machen, und nicht pauschal dicht zu machen. Fand ich gerade nochmal total wertvoll, dass du das so angestoßen hast. Ich würde mir gerne noch so ein paar Sachen zusammensammeln, so vielleicht so als Impuls, wenn es jetzt, also jetzt eher so gar nicht so auf der, also schon Organisationsebene, aber ich als Frau arbeite in einem Unternehmen und möchte gern, dass es irgendwie das Grundrauschen bleibt, ja. Jetzt haben wir ein paar Sachen gesammelt. Was sagst du trotzdem, sind vielleicht so drei Mikro-Feminismus-Hacks, die ich immer wieder aus der Tasche ziehen kann in unterschiedlichsten Situationen, die einfach Spaß machen, vielleicht sogar auch, oder die einfach mir gut tun, weil ich das Gefühl habe, ich bin wirksam.
Lass mich kurz überlegen, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, so einer meiner Lieblings-Hacks, der auch immer wieder zu solchen Aha-Momenten führt, ist so ein bisschen dieses Seitenverkehrt-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du auch den zugehörigen Account auf Instagram kennst. Na, aber immer wieder umzudrehen. Also immer wieder die klassischen Stereotypen-Zuschreibungen einmal einfach umzudrehen. Ja, also wenn wir jetzt im Berufskontext darüber sprechen, was wir vorhin als Beispiel hatten, Frauen sind immer die empathischeren Führungskräfte, dass man ja entweder für sich selbst einfach, aber auch vielleicht, je nachdem, was man sich natürlich traut oder was der Kontext hergibt, das vielleicht auch tatsächlich so sagt und so dem Gegenüber signalisiert. Weil ich finde, das ist tatsächlich immer wieder ein super Hack, um solche festgefahrenen oder unterbewussten teilweise auch Denkmuster aufzubrechen, zu sagen, Männer sind ja immer so empathische Führungskräfte, ja, dass man einfach mal merkt, das ist absurd, weil wir es jetzt umgedreht haben. Aber wenn wir es andersherum sagen, dann merkt niemand, dass es eigentlich, ja, dass es eigentlich Quatsch ist. Das finde ich einen guten Hack. Ansonsten, ja, vielleicht sich tatsächlich immer wieder, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, bewusst zu machen, was genau brauche ich gerade, das klar zu formulieren, was vielleicht gar nicht unbedingt feministisch ist, ne, sondern so ein bisschen auch einfach, ja, Persönlichkeitsentwicklung, wenn man so will, wäre vielleicht ein anderer. Und jetzt lass mich nochmal überlegen, ob mir noch ein dritter spontan einfällt, der so pauschal sich immer wieder anwenden lässt. Weil was ich schon erlebe, ist, dass es einfach wichtig ist, um das aufrechtzuerhalten, dass es natürlich auch immer wieder bei der Geschäftsleitung landet. Und ich glaube, vielleicht auch da, sich, egal in welcher Funktion und Position man ist, sich auch zu trauen, das Thema immer wieder irgendwo zu platzieren und zu positionieren, ja, in Befragungen wieder anzugeben, vielleicht auch E-Mails zu schreiben, Beobachtungen zu teilen, die man macht, also vielleicht auch einfach so dieses Augen und Ohren offen zu halten und eben, ja, sich zu trauen, das immer wieder aufs Neue auf die Agenda zu setzen. Oder vielleicht auch mal in Town Halls und so weiter. Also sich nicht entmutigen lassen, nicht jetzt aufzugeben und still zu sein und zu sagen, es ist gerade kein opportunes Thema mehr und deswegen traue ich mich auch nicht mehr anzusprechen, wenn mir da in dem Kontext irgendwie was auffällt. Ich glaube, das fände ich von Frauen und aber auch von Männern tatsächlich total wichtig.
Ja, ja, da brauchen wir einfach alle, ne, dass wir da an einem Strang ziehen. Und ich hatte das vor kurzem auch gerade in einem Gespräch, dass das Thema Sichtbarkeit, ja, wird ja immer so, Frauen müssen sichtbarer werden und so weiter, denen so ein bisschen aufoktroyiert. Und ehrlicherweise dürfen wir auch Sichtbarkeit fordern, dass wir gesehen werden. Und das ist das Thema, so Dinge mehr bei der Geschäftsleitung oder auch bei Führungskräften, wer auch immer, wie auch immer die Ebenen bei jeweils sind, Dinge auch einzufordern, weil das gehört ehrlicherweise, man darf nicht nur fordern an die Teammitglieder, sondern man darf auch in die andere Richtung fordern. Und gerade beim Thema Gleichberechtigung, gesehen werden, miteinander arbeiten, das bleibt ja einfach hoffentlich als Grundbedürfnis da. Und das vielleicht auch als einen mikrofeministischen Teil zu sehen, eigentlich diese grundsätzlichen Einstehen füreinander, ja. Voll schön.
Und mir fällt jetzt gerade noch spontan ein weiterer ein, weil du vorhin ja auch davon sprachst, du bist Mutter von 3 Kindern. Ich habe ja 2 kleine hier. Und unser großes Kind ist gerade in der Warum-Phase. Die kennst du dann sicherlich auch. Und das finde ich aber eigentlich total den guten Impuls, den man auch als Erwachsene manchmal nochmal mitnehmen kann, einfach wirklich Warum-Fragen zu stellen. Also unser Kind fragt mich gerade am Tag vielleicht 50 Warum-Fragen. Und manchmal denkt man sich ja dann so als Mutter, warum ist der Himmel blau? Was soll ich jetzt dazu sagen, ne? Aber eigentlich finde ich, man kann sich diesen Impuls ein Stück weit mitnehmen und eben auch diese festgefahrenen Dinge auch als Erwachsene manchmal wieder hinterfragen. Warum ist es eigentlich so, dass XYZ, ne? Also diese Dinge, von denen man im Unternehmenskontext denkt, die sind einfach gegeben, die sind halt einfach so, ja, da kann man nichts mehr dran ändern. Dass man manchmal vielleicht auch nochmal sich überlegt, warum eigentlich, ja? Und sich so ein bisschen dieses kritische Denken erhält oder vielleicht auch neu zurückgewinnt. Warum ist es eigentlich so und kann man da wirklich nichts dran ändern? Kann man es wirklich nicht anders machen? Ja, weil auch das habe ich häufig erlebt, dass manchmal Dinge als gesetzt gelten, obwohl die eigentlich gar nicht gesetzt sind. Ja, obwohl man eigentlich sagen könnte, man kann das nochmal neu denken. Warum ist ein gewisser Prozess beispielsweise so? Warum ist der Beförderungsprozess so und so und warum nicht anders? Weil gerade da finden sich, glaube ich, häufig Weichenstellungen und Hebel, um zu sagen, man gestaltet den so, dass er tatsächlich inklusiver und gerechter letzten Endes auch ist.
Ja, total. Und mir hilft da immer dieser Satz, eine Ausrede ist die einfachste Form für dein Gehirn, ein Energie zu sparen, ja. Und deswegen schießen wir mit solchen, es ist halt so, nee, geht halt nicht und so weiter. Und sich selber dann zu ertappen oder auch den anderen zu ertappen und mit Warum-Fragen die Kinder ja so mit Leichtigkeit stellen. Ach, finde ich toll, um das noch wirklich auch ein bisschen zu bohren und dieses kritische Denken. Ich hatte es vor kurzem auch gerade wieder irgendwo gelesen, dass es so eine der Top-Skills jetzt noch wichtiger ist, gerade mit AI da auch kritischer zu werden und das gar nicht unbedingt in dem negativen und destruktiven Kontext, sondern eher in dem konstruktiven Kontext zu bewahren. Und das ist ja eine Form, Dinge halt nicht hinzunehmen, sondern zu gucken, was kann man daraus besser machen. Und wenn du einen einzigen Satz auch zum Thema Gleichstellung oder auch Gleichberechtigung oder auch Feminismus, ja, oder feministische Veränderung. Was ist so ein Satz, eine Botschaft, die du grundsätzlich allen Führungskräften vielleicht mitgeben möchtest?
Ich glaube, am allerersten tatsächlich, trau dich einfach, du selbst zu sein. Ja, trau dich, du selbst zu sein und dich gleichermaßen auch dafür einzusetzen, dass wir alle wir selbst sein dürfen, der sicherlich auch geprägt ist davon, ne, dass ich als Mutter mir für meine Kinder vor allen Dingen auch wünsche. Also ich finde, das ist vielleicht auch so ein Ereignis, was einen ja sehr verändert, ja, dass man sich einfach wünscht, meine Kinder dürfen sie selbst sein. Ja, sie dürfen, egal welches Geschlecht sie haben, all ihre Emotionen zeigen, sagen, was sie denken und fühlen. Und ich glaube, das würde ich mir für uns alle wünschen, dass wir uns trauen dürfen, wirklich wir selbst zu sein und da nichts verstecken müssen, nur weil es in kein Bild von Männlichkeit oder Weiblichkeit passt.
So schön. Ich habe noch drei letzte Fragen an dich, Sirit. Einmal, was ist dein Lieblingsort zum Arbeiten? Das sieht auf jeden Fall gerade sehr bequem aus. Ich sehe das ja.
Ja, tatsächlich brauche ich einen ruhigen Ort. Also wenn ich es mir wünschen könnte, dann würde ich irgendwo sitzen mit Blick auf die Berge. Das entspannt mich wahnsinnig. Ja. Und ansonsten tatsächlich einfach bei uns zu Hause in dem ruhigsten Ort, den ich finden kann im Alltag mit Kindern.
Ja.
Ja.
Ja, kann ich so nachvollziehen. Du hast gesagt, du liest wahnsinnig viel. Was ist das letzte Buch, was du gelesen hast?
Ja, ich lese ja tatsächlich häufig parallel, beziehungsweise höre dann auf Audible und lese auf Kindle und lese sozusagen Paperback. Aber das letzte, was ich ganz aktuell fertig gelesen habe, ist Cassandra Speaks. Auch ein sehr spannendes Buch, in dem es darum geht, so diese typischen Mythen, ne? Cassandra ist ja auch so ein Mythos aus der griechischen Mythologie, zu auch nochmal neu zu denken. Also beispielsweise auch die Geschichte rund um Adam und Eva, fand ich einen ganz spannenden Impuls. Müssen wir denn Eva wirklich als die Sünderin so darstellen? Also das war auch ein sehr interessantes Buch, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja, da können wir einiges in der Geschichte umschreiben, glaube ich. Dann wäre heute ein bisschen was anders, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, spannendes Buch. Was eine Sache, die dich sofort entspannt?
Die Berge, ne? Wie gerade schon gesagt, wir leben in München und das ist auch mit ein Grund, warum wir in München leben. So in die Berge rausfahren und dann Bergluft schnuppern und dieser Ausblick auf diese, ne, diese Weite ist eine Sache, dann merke ich, kann ich quasi zuschauen, wie der Ruhepuls runtergeht bei mir.
Ja, das unterschreibe ich sofort. Also in Berlin gibt es leider wenig Berge. Das ist ein bisschen ein großes Manko. Lieben Dank, Sirit, dass du zu Gast warst. Ich nehme ganz viel mit. Feminismus heißt vor allen Dingen auch mutig zu sein, zu sich selber zu stehen, sich selber einzubringen und sich da wirklich alle Facetten auch zu erlauben und vor allen Dingen mitzunehmen. Ich muss nicht jedem gefallen und ich werde auch nicht jedem gefallen, sondern es geht darum, Ziele zu erreichen. Und in diesem Sinne danke ich dir ganz, ganz herzlich.
Ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch, liebe Christine.
Wenn auch du Inspiration mitgenommen hast, dann schreib das super, super gern, zumindest bei Spotify geht das, in die Kommentare. Teil gern deine Gedanken dazu und wir freuen uns auf die nächste Folge gemeinsam. Also bis dahin. Tschüss.